Deutschlandfunk Interview.
Wie kommt Fleisch, Menschen und tierwürdig auf den Teller? Die Frage wird erneut hitzig diskutiert, nachdem das Coronavirus in mehreren Schlachtbetrieben ausgebrochen ist. Weil der Druck so groß ist, scheinen Fleischunternehmen inzwischen bereit zu sein, die umstrittenen Werkverträge zu verbieten. Das allerdings ist ja nur eines der vielen Probleme in einem System, erklärt Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner.
Fleisch und Wurst sind in Deutschland zu billig. Es gibt kaum ein anderes europäisches Land, das sich mit solchen Dumpingpreisen oder Lockpreisen just für Fleisch und Wurst hervortut. Mir geht es nicht darum, dass Fleisch und Wurst Luxusprodukt für Reiche werden sollen. Aber eine Alltagsramschware wird auch aus ethischen Gesichtspunkten dem nicht gerecht. Tiere sind nicht irgendeine Ware, sondern Mitgeschöpfe und da gehört auch Wertschätzung dazu.
Julia Klöckner hat gestern auf dem sogenannten Fleischgipfel angekündigt, ein Preiswerbeverbot zu prüfen. Außerdem wiederholte sie ihre Forderung nach einer Tierwohlabgabe. Tierschützer und Opposition geht das nicht weit genug und sie sind skeptisch, ob Klöckner ihre Worte auch in Taten umsetzen wird. Fest steht, für einen wirklichen Systemwandel müssen viele Akteure umdenken. Die Politik, Unternehmen, Landwirtschaft, aber auch Verbraucher. Was kann die Politik jetzt psychologisch tun, damit Menschen anders über ihren Fleischkonsum denken? Darüber habe ich gesprochen mit Tamara Pfeiler vom Psychologischen Institut der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Sie forscht unter anderem zur Psychologie des Fleischessens. Und ich habe sie gefragt, viele Menschen sind ja empört über die teilweise menschen- und tierunwürdigen Bedingungen der Fleischproduktion. Warum essen trotzdem weiterhin so viele Billigfleisch?
Also Fleisch gehört ja anscheinend zum Grundnahrungsmittel dazu, wurde ja jetzt auch als systemrelevant in der Corona-Krise eingeräumt. Und die meisten Menschen sind einfach gewohnt, Fleisch und Wurst und eben andere tierische Produkte alltäglich zu essen. Und ja, das schmeckt auch vielen gut und gehört einfach zur Gewohnheit dazu.
Genau, also Gewohnheit und Genuss. Aber trotzdem erleben wir ja gerade eine Art von Empörung. Warum ändert sich da nichts? Also warum klaffen das, was man will und das, was man tut, so stark auseinander?
Das liegt einfach daran, dass generell Verhaltensveränderungen sehr, sehr schwierig sind. Da bedarf es eben eine starke Motivation und auch einen starken Benefit oder eben wo man hin möchte. Ja, also dass man quasi das Verhalten, was man aufgeben soll, sozusagen eben nicht nur mit einem Verlust einhergeht, sondern man braucht auch einen positiven Anreiz und eine starke Motivation, eben so eine Verhaltensveränderung anzustreben.
Und diese Motivation, würden Sie sagen, die existiert gerade nicht? Deshalb argumentieren viele Menschen damit, dass sie das halt mögen, gerne essen, es genießen und so weiter?
Also eine Motivation kann es ja auch nur dann ausbilden, wenn ich tatsächlich das Gefühl habe, ich kann was gewinnen. Und aktuell ist es einfach immer noch so, dass die Mehrheit in unserer Gesellschaft Fleischkonsum als selbstverständlich normal ansieht, aber auch denkt, dass es tatsächlich wichtig ist, tierische Produkte zu konsumieren, um gesund zu sein. Und dass da auch ganz viel Unwissenheit einfach besteht und auch Angst tatsächlich besteht, dass wenn ich tierische Produkte weglasse, dass es dann für meine Gesundheit eben schädlich sein könnte.
Wie tief ist das denn im Menschen verwurzelt, dieses Gefühl, Fleisch essen ist gesund, beziehungsweise ich brauche das, um zu überleben?
Also da würde ich sagen, das ist natürlich dadurch, dass unser Essen ja in viele emotionale Kontexte auch eingebettet ist, also sowohl in Traditionen als auch eben in Beziehungen, wie zum Beispiel bei Familienfesten und so weiter. Das heißt, da gibt es natürlich eine sehr starke emotionale Komponente, warum wir an gewisse Produkte eben emotional auch gebunden sind. Aber auf der anderen Seite darf man einfach nicht unterschätzen, dass es eben sehr wohl in der breiten Gesellschaft einfach die Meinung gibt, dass tierische Produkte zu essen eben sehr, sehr wichtig ist. Das sieht man auch zum Beispiel an jeglicher Diskussion, wenn es darum geht, Kinder fleischfrei oder sogar komplett ohne tierische Produkte zu ernähren. Ja, also da merkt man immer wieder, wie da die Ängste auch rausploppen und einfach auch mal bewusst werden, was man so für Glaubenssätze hat, inwieweit tierische Produkte und Fleisch eben zur Gesunderhaltung dazugehören.
Und da würden Sie jetzt sagen, diese Glaubenssätze, das sind Dinge, die man sich erzählt, damit man eben nicht anders handeln muss?
Ja, diese Glaubenssätze sind ja erstmal, würde ich sagen, kulturell gewachsen und deswegen würde ich gar nicht sagen, dass es ein bewusster Akt ist, dass quasi der Mensch weiß, okay, ich habe da vielleicht einen Konflikt und benutze jetzt bewusst irgendwelche Glaubenssätze, sondern es passiert ja alles unbewusst. Aber aus der psychologischen Perspektive gibt es genügend Studien, die eben zeigen, dass es sehr wohl einfach einen emotionalen und ethischen Konflikt gibt, wenn es um das Thema Tiere essen geht. Und gerade beim Fleischkonsum ist der eben sehr präsent, weil da eben das aktive Töten eines Lebewesens zum Tragen kommt. Und es gibt eben gesellschaftlich gewachsene Rechtfertigungen, die eben diesen Akt legitimieren und eben das Verhalten, was diesen Akt unterstützt.
Was tut man denn jetzt, wenn jemand gerne Fleisch isst, Fleisch genießt? Kann man den überzeugen oder die überzeugen, dass man das nicht mehr macht oder dass man das reduziert?
Ja, ich denke, da gibt es einige lebende Beispiele, bei denen das sehr gut funktioniert hat, weil jeder Vegetarier oder fast jeder Vegetarier und fast jede Veganerin ist nicht so aufgewachsen, sondern die meisten von uns haben ja mal Fleisch oder andere tierische Produkte gegessen und diese eben auch genossen. Das heißt, es bedarf auf der einen Seite eben eine Aufklärung über die Kosten, die an diesem Verhalten sozusagen dranhängen. Also eben nicht nur die tierethische Perspektive, sondern auch ökologische Überlegungen zum Thema Klimawandel, was für gesundheitliche Risiken einfach mit dem Konsum von tierischen Produkten einhergeht. Aber eben auch auf der anderen Seite, dass man die Benefits, also die Vorteile eben vor allem herausstellt, die mit einer Umstellung auf eine fleischfreie oder vielleicht sogar ganz pflanzenbasierte Ernährung einhergehen können. Und da sieht man auch immer noch, es gibt ein paar positive Vorbilder, aber die meisten haben doch noch sehr negative Stereotype im Kopf, wenn es zum Beispiel um vegane Ernährung geht.
Was genau fällt Ihnen da ein? Was meinen Sie damit?
Naja, zum Beispiel, dass vegane Ernährung definitiv eine Mangelernährung ist, dass sie auch gefährlich sein kann. Die ganze Diskussion über das Vitamin B12, ja, oder dass man eben andere Mangel bekommt. Dann gibt es auch immer wieder wirklich auch falsche Informationen zu, dass zum Beispiel die ganze Regenwaldabholzung, die ja mit Soja zu tun hat, aber eben nicht mit dem Soja, was wir als Tofu kennen, sondern da wird das Soja produziert, was eben die Tiere in der Tierindustrie zu essen bekommen. Ne? Also da gibt es ganz viel Unwissenheit und das mündet dann eben oft auch in Stereotypen.
Was würden Sie denn der Politik jetzt raten? Also dass man einerseits so eine Hinzu-Motivation schafft und andererseits eine Weg-von-Fleisch-Motivation?
Genau, also ich finde, es ist enorm wichtig, dass mehr Aufklärung stattfindet, einfach über faktische Aufklärung, über die Nachteile von tierischen Produkten aufs große Ganze betrachtet, nicht nur für das Individuum, nicht nur für das Tier, sondern eben auch, wie wir jetzt gesehen haben, ne, also für andere Menschen, die in diesen Industrien arbeiten müssen, bis hin zu ökologischen Überlegungen zum Thema Klimawandel als auch eben Tierethik. Und auf der anderen Seite muss etwas Positives dagegen gehalten werden, weil sonst hat ja jeder nur das Gefühl, ich muss verzichten, ich verliere dadurch, aber nicht, dass ich was gewinne. Das heißt, die ganzen gesundheitlichen Vorteile einer pflanzenbasierten Ernährung können hervorgehoben werden. Auch da, ne, also wenn ich mir jetzt überlege, dieses Wir gemeinsam gegen Corona, wenn man das mal auf den Wir gemeinsam für unsere Erde oder für die Natur oder Wir gemeinsam gegen den Klimawandel, ja, also da kann man sich ja so viele positive, solidarische, gemeinschaftliche, ja tatsächlich Kampagnen fast überlegen, die eben die ganzen Vorteile der, ich sage jetzt mal, pflanzenbasierten Ernährung für das Individuum Mensch, also für jeden von uns eben, aber auch für uns als Gesellschaft und als Gemeinschaft hervorheben.
So Tamara Pfeiler vom Psychologischen Institut der Johannes Gutenberg Universität in Mainz.